Es geht um keine leichte Aufgabe. Es geht um einen, der keine leichte Aufgabe hatte. Einer, der sich entschlossen hatte, für die Sache Jesu einzustehen, mit seiner ganzen Energie, mit seiner ganzen Kraft das Evangelium zu verkünden. Jemand, der gut hineingewachsen war in die Gemeindearbeit, der beauftragt war, der auch eine super Ausbildung genossen hatte, von einem guten Ausbilder, von Paulus selber. Und geboren ist er wahrscheinlich in dem Jahr, als Jesus seinen Dienst antrat, schätzt man so ungefähr. Im Jahr 45 vor Christus, nach Christus natürlich, steht falsch in meinem Manuskript hier. Im Jahr 45 nach Christus war er zum Glauben gekommen. Man kann sagen, bei einer Evangelisation, die Paulus hielt in der Stadt Lystra. Sein Vater, ein wohlhabender Grieche, seine Mutter und seine Oma jüdisch. 5 Jahre lang bewährte er sich in seinem Dienst, wuchs sein Glaube in der Schule, vielleicht beim Studium, im Alltag, in der Gemeinde, in der Familie. 5 Jahre lang beweist er, dass der Glaube an Jesus für ihn kein Strohfeuer ist, sondern dass er dahinter steht, dass er mit seinem ganzen Leben dafür eintreten will, dass er hineinwächst in diesen Glauben. 5 Jahre später kommt Paulus wieder in der Gemeinde durch. Und diesmal trifft er einen jungen Mann, der sagt, ich bin bereit. Ich bin bereit. Und auch seine Gemeinde sagt, Timotheus ist bereit. Wir schicken ihn dir mit. Und die nächsten 15 bis 20 Jahre arbeiten die beiden Seite an Seite, Hand in Hand, tragen so manche Last gemeinsam, durchleben vieles von dem, was Paulus ja auch dann später aufzählen wird. Und in einem Bibelkommentar wird die Frage berechtigt gestellt, ob Paulus alles so hätte ausrichten können, wie er es tat, ohne die Hilfe von Timotheus. Die Aufgabe des Timotheus ist nun, und er hat öfter mal Aufgaben bekommen, wo er dann alleine unterwegs war, in dieser Stadt Ephesus die Gemeindearbeit fortzuführen. Das ist keine leichte Aufgabe, zumal Paulus in Gefangenschaft ist. Er muss jetzt die volle Verantwortung tragen. Und das erste Kapitel des Briefes von Paulus an seinen langjährigen Mitarbeiter Timotheus macht schon klar, diese Aufgabe wird nicht leicht sein. Er hat es da mit ganz verschiedenen Strömungen und Herausforderungen und Gefahren zu tun. Das ist keine Kuschelgemeinde, sondern ein Haufen, der bedroht wird von Irrlehrern, von Besserwissern und von Heuchlern. Und ihr könnt schon mal, wenn ihr gerne mitlest in euren Bibeln, diesen Timotheusbrief aufschlagen, das erste Kapitel. Das heißt, wie fühlen wir uns, wenn wir dann in eine größere Verantwortung hineingestoßen werden? Aus dem Schatten herauszutreten eines großen Mentoren wie Paulus. Dann stehen wir das erste Mal alleine da, dann müssen wir dann das erste Mal alleine die Fragen beantworten. Wir kennen das vielleicht aus dem Job und auch aus der Gemeinde. Und deswegen hoffe ich, dass wir wachsen und irgendwann in der Lage sind, in unserem Glauben auch zu sagen, ich bin bereit. Wo ist meine Aufgabe? Was soll ich tun? Und manche zögern vielleicht genau mit diesem Satz, weil sie wissen, dass Gott immer eine Aufgabe hat, dass es eine gibt. So, und was bereitet uns dann am besten darauf vor, auf so eine Aufgabe? Ist es einfach der Appell nach dem Motto, du schaffst das schon, du bist gut ausgebildet? Oder verweisen wir auf die Pflichten, jeder sollte, muss hier mitmachen? Also Timotheus hat hier die Aufgabe, die Gemeinde in Ephesus beim Evangelium zu halten. Diese Gemeinde, die bedroht scheint von allen möglichen Kräften, die an ihr ziehen, die an ihr zerren. Und Paulus motiviert seinen Mitarbeiter. Er spricht ihm Mut zu, von Anfang an. Und er macht das hier in diesem ersten Kapitel des Timotheusbriefes, indem er ihm das Ziel, die Absicht seiner Aufgabe, seiner Arbeit in der Gemeinde dort vor Augen führt. Luther übersetzt das Wort Ziel mit einem Begriff aus dem Finanzwesen. Ich habe das ein bisschen recherchiert. Wir kennen den auch, aber eher aus dieser Lutherbibel. Da steht das Wort Hauptsumme. Die Hauptsumme. Diejenigen, die damals, wie ich, na, im Religionsunterricht in der Gemeinde Texte auswendig lernen mussten, die kannten das noch von Salomo am Ende. Ne? Da zieht er die Hauptsumme aller Lehre. Und auch hier hat Luther übersetzt, die Hauptsumme. Aus dem Finanzwesen war das eben der große Batzen, der Betrag, der zu überweisen ist. Das Wort, was hier aber eigentlich steht im Griechischen, ist das Wort Ziel, Absicht, Richtung. Und ich möchte auf einen Vers hier abheben, wo das eben, wo von der Hauptsumme die Rede ist, die Elberfelder übersetzt das Endziel, also darauf, wo alles hinausläuft. Das ist der Vers 5. Und er ist zu einem meiner Lieblingsverse geworden. Wie durch Zufall bin ich auf ihn gestoßen, als ich mit jemandem die Bibel las und einfach mal so aufs Geratewohl aufschlug und sagte, Mensch, was kann man mal lesen? Und wir waren beide sehr angerührt von diesem Text. Da steht nämlich, das Endziel der Weisung im Vers 5 ist Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Man liest da so ein bisschen drüber. Aber was Paulus hier eigentlich sagt, ist ein Hammer. Weil er sagt, er bringt das Ganze auf das Wesentliche zusammen. Er sagt, worum geht es in diesem ganzen Kämpfen um Glauben, um rechtmäßigen Glauben, um Irrlehre, um Heuchelei, um Besserwisserei? Wofür machst du das alles? Wofür habe ich dich ausgebildet die ganzen Jahre? Er sagt, es ist Liebe. Und er präzisiert sie eben. Das ist das Spannende daran. Da ist eben von diesen ganzen Leuten die Reden beim Paulus, die der Gemeinde Ärger machen. Da ist von Leuten die Reden, die sich einen Hals machen um Zahlen und Abstammungstafeln, also gerne rumrechnen und Recht haben. Paulus bezeichnet sie als Schwätzer. Wie soll er sich jetzt behaupten, dieser Timotheus? Woran soll er sich orientieren? Was soll er den Leuten beibringen? Was ist seine Aufgabe? Was ist das Ziel, das letzte Ziel? Und natürlich, wenn ihr das aufmerksam liest, ist es, dafür ist er ein väterlicher Mentor, ist dieser erste Timotheusbrief und der zweite auch, voll von praktischen Ratschlägen. Kümmere dich um dieses und jenes, mach das so und so, wie man das halt so versucht weiterzugeben. Aber bevor eben diese ganzen praktischen Ratschläge kommen, wird er nochmal daran erinnert, was der Sinn des Ganzen ist. Ich sagte schon, der Text sagt die Liebe. Nun reicht das einigen, dass man sagt die Liebe. Ne? All you need is love. Peace, love and a harmony. Ne? I love you all, sagen sie immer in jedem Konzert. Das ist ja so ein Klotzwort, Liebe. Da kann man ja auch irgendwie alles mit sagen. So ein Totschlagargument. Damit lässt sich sogar manch moralischer Fehltritt legitimieren. Manche Unterschiede lassen sich glatt bügeln. Und damit das aber nicht geschieht, damit niemand auf den Gedanken komme, hier sei mit Liebe nur etwas Romantisches, Heimeliges, erotisch oder Esoterisches gemeint, jeder schon irgendwie damit was anzufangen wisse, damit das eben nicht passiert, nennt dieser Text drei Quellen, aus denen die Liebe stammt. Deswegen habe ich die Predigt überschrieben, die drei Quellen. könnte auch sagen, die drei Quellen der Liebe. Und die möchte ich gerne mit euch betrachten. Guckt nochmal in diesen Text rein. Da steht nämlich, woher kommt die Liebe, von der er spricht. Das Erste, was er sagt, Liebe aus einem reinen Herzen. Also die erste Voraussetzung für die Liebe, die Paulus meint, und das ist die Agape, für diejenigen, die das Wort ja schon aus anderen Kontexten kennen, also die geschwisterliche, die göttliche Liebe. Die erste Quelle, die erste Voraussetzung ist ein reines Herz. Und jetzt habe ich mich gefragt, an welche Menschen denke ich, wenn ich höre, ein reines Herz? An wen denke ich da so? Also die meisten, mutmaße ich mal, denken erstmal an Kinder. Vor allen Dingen die, die keine haben. Jesus hat das ja auch gesagt, wir sollen werden wie sie. Vielleicht gibt es ja auch ein paar konkrete Menschen, an die ihr denkt, wo ihr sagt, das ist ein Mensch, der hat ein reines Herz. Und ich habe mich gefragt, was für Menschen sind das? Manchmal erwische ich mich dabei oder höre, dass wir das zwar positiv sagen, aber wir meinen Menschen damit mit so einer gewissen Neigung zur Naivität oder Einfachheit. Ist es das, was gemeint ist? Meinen wir damit Unschuld, so einen ehrlichen Typen? Was genau ist denn nun ein reines Herz? Nein, nur zuerst mal verbinden wir mit dem Ausdruck Herz ja ganz viel. Das, für das Neue Testament ist das Herz, jetzt zitiere ich, ne, die eine zentrale Stelle im Menschen, an die Gott sich wendet. Schön zusammengefasst von so einem Kommentator. Das Herz, die eine zentrale Stelle im Menschen, an die Gott sich wendet. Die Schnittstelle, das Interface für diejenigen, die es technischer lieben. Also da sind nicht nur die Gefühle drin. Da ist auch der Wille und der Verstand. Unsere Trennung von Kopf und Herz, die wir ja immer gerne machen, Kopf und Herz, und das Kopf muss ins Herz rutschen, das Herz in den Kopf und so, das sind ja alles so Ausdrücke, die wir haben. Das ist alles eine moderne Erfindung. So, das ist nicht die Welt des Alten und auch nicht des Neuen Testaments. Für die Bibel ist das Herz das Steuerzentrum des Lebens. Also die Frage nochmal, wie bekomme ich ein reines Herz? Wenn das so erstrebenswert ist, wenn das eine Quelle ist für die Liebe, die anzustreben ist. So, ich habe mal versucht, alle Texte zu finden, wo von einem reinen Herz die Rede ist. Das sind gar nicht so wenig. Ihr erinnert euch vielleicht, dass Salomo manchmal hat er so ein bisschen Depressiven gehabt, ne, wenn ihr Prediger liest. Da schreibt er an einer Stelle in den Sprüchen, wer... Und ich höre ihn da reden, so vielleicht schon in der Altersweisheit, die er hat, so ein bisschen, aber schon so ein bisschen ranzige Altersweisheit, ein bisschen depressiv verstimmt, sitzt er da wie der Pate auf seinem Thron und sagt, wer kann schon behaupten, ein reines Herz zu haben? Sprüche, sagt er, wer kann das schon behaupten? Also ein bisschen, ne, wer kann das schon behaupten, ein reines Herz zu haben? Auf der anderen Seite, wenn wir Jesus hören in den Seligpreisungen, dann preist er genau die selig. Er sagt, selig sind die, die reines Herzens sind. Und es gibt zwei Texte, die mir weiterhelfen, wie man denn so ein reines Herz bekommt. Einmal ist es natürlich, und viele von den Bibelfesten hier werden sich wahrscheinlich gleich an diesen Text erinnert, gefühlt haben, ist David. Als David Gott in Psalm 51 um den größten Fehltritt seines Lebens um Vergebung bittet. Psalm 51, da sagt er diesen berühmten Satz, erschaffe mir, Gott, ein reines Herz und erneuere in mir einen neuen, festen Geist. Da bittet er darum, um ein reines Herz. Mal abgesehen davon, dass er damit natürlich ausdrückt, das, was ich jetzt gerade empfinde, das ist alles andere als ein reines Herz mit einem Mord, den ich auf dem Gewissen habe, mit all den Folgen. Aber interessant ist hier, dass er den Ausdruck erschaffen benutzt. Ich habe auch eine Übersetzung gewählt, die das wirklich so wiedergibt. Erschaffe in mir, Gott, ein reines Herz, denn es gibt im Alten Testament den Begriff schaffen, erschaffen, nicht so wie die da in Süddeutschland Dinge brauchen, für alles Mögliche, was der Mensch macht, alles schaffe, schaffe, ne? Sondern schaffen ist ein Verb, was in der Form nur für Gott gebraucht wird. Also immer, wenn dieses Verb auftaucht, wie am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, ist genau dieses Wort, dann weiß man, das ist das, was nur Gott kann. Da kann der Mensch sich bemühen, wie er will. Der kann kreativ sein, er kann aber nicht schaffen, wie Gott schafft. Das meint David hier. David meint, das, was hier passieren muss in meinem Herzen, das kann ich gar nicht selber bewirken. Das ist eine Neuschöpfung. Da muss was her, wie jetzt es werde Licht in meinem Herzen. Und es wird noch verstärkt und Petrus nimmt das auf in seiner großen Rede vor dem Apostelkonzil. Da sagt er in Apostelgeschichte 15, Gott machte keinen Unterschied zwischen uns und den Heiden, da er durch den Glauben ihre Herzen reinigte. Wer ist es, der es macht? Paulus will sagen, dass der Glaube an Gott eben nicht nur eine intellektuelle Leistung ist, nach dem Motto, das halte ich für wahr und das ist hier, das finde ich nachvollziehbar oder gar logisch, sondern er sagt, die Erfahrung des Glaubens ist, dass die schöpferisch verändernde Kraft Gottes bei mir eingreift und ein reines Herz erschafft. Also es geht um nichts anderes als um eine Herzoperation, die aus einer Beziehung zu Gott kommt. Ein reines Herzes machen wir uns nicht selber. Wir können höchstens, das ist das Einzige, was wir tun können, wir können uns in den Weg stellen, wenn wir sagen, will ich nicht. Aber ansonsten ist es Gott, der das macht. Und es gab am Anfang der Adventbewegung bei uns, ein bisschen Adventgeschichte vielleicht, auch erinnern sich noch diejenigen, die länger dabei sind, da gab es ein Wort, was ich ganz gut finde und wieder ein bisschen ausgraben will. Da wurde viel drüber nachgedacht und definiert, was für mich eine ganz gute Beschreibung des reinen Herzens ist. Es war das Wort Charakter. Natürlich im positiven Sinne. Charakterbildung. Ellen White schrieb, dass das Formen des Charakters ein ganzes Leben dauert. Oder sie schreibt, dass der Charakter das Einzige ist, was wir mit in den Himmel nehmen werden. Ich finde das gut. Da ich denke, ein guter Charakter ist eine treffende Übersetzung von einem reinen Herzen. Das Wort ist ein bisschen in Vergessenheit geraten, aber ich finde, man kann da ganz gut andocken, biblisch wieder zurückkommen zu ein reines Herz. Und jetzt, vielleicht habt ihr Timotheus noch aufgeschlagen in euren Bibeln, lade ich euch ein, Finger drin lassen, für diejenigen, die mitlesen möchten, in Philipperbrief, Brief an die Gemeinde in Philippi, Kapitel 2. Da ist noch etwas ganz Interessantes zu dem reinen Herzen. Kapitel 2, Vers 19. Paulus berichtet da. Da redet er nicht zu Timotheus, das macht er ja in dem Brief an Timotheus, sondern er redet über Timotheus. Und als ich das so gelesen habe, habe ich gedacht, Mensch, das würde jeder von uns sich wünschen, dass ein anderer so über ihn erzählt. Noch dazu, wenn es ein Paulus ist. So könnte man ein reines Herz, einen guten Charakter beschreiben. Ab Vers 19, Kapitel 2. Ich hoffe im Vertrauen auf Jesus, den Herrn, dass ich Timotheus bald zu euch schicken kann. Ich möchte gern erfahren, wie es um euch steht, damit auch mir das Herz leichter wird. Ich habe sonst niemanden, der so zuverlässig ist und sich so selbstlos wie er um euch kümmern wird. Die anderen kümmern sich alle nur um ihre eigenen Angelegenheiten und nicht um Jesus Christus und seine Sache. Ihr wisst, wie bewährt er ist. Ihr habt selbst erlebt, wie er sich mit mir zusammen für die gute Nachricht eingesetzt hat, so wie ein Sohn dem Vater zur Hand geht. Ich fand das sehr anrührend, das zu hören hier. Wie gesagt, das ist auch eine Beschreibung von einem reinen Herzen. Kommen wir zur zweiten Quelle. Die erste Quelle für die Liebe ist ein reines Herz. Als zweite Quelle nennt Paulus ein gutes Gewissen. Da können wir wieder zurückgehen, 1. Timotheus 1, Vers 5, das ist unser Predigttext. Liebe, die aus einem reinen Herzen und einem guten Gewissen kommt. Also für uns, was bedeutet es, ein gutes Gewissen zu haben? Für uns ist ein gutes Gewissen, wenn wir wissen, wir waren es nicht. Ne? Das ist ja ein gutes Gewissen, das ist wie in der Schule. Kennt das vielleicht? Situation, kommt der Schulrat und will mal hospitieren im Unterricht. Deutschunterricht läuft und der Schulrat kann sich nicht beherrschen und stellt auch mal so eine Frage an die Schüler. Und er fragt erst einen kleinen Max da: Max, was kannst du mir über den zerbrochenen Krug sagen? Ne? Und Max sagt also: okay, ich war es nicht. Ne? Da guckt der ganz verstört den Lehrer und sagt: Was ist das denn hier? Sagt der Lehrer. Also, der Max, der macht ja schon manchmal so seine Sachen, aber lügen tut er nicht. Wenn er es nicht war, dann war er es auch nicht. Ne? Und da ist er so erbost, dass der gleich zum Rektor rennt und erzählt ihm das Ganze. Und dann sagt der Rektor: Also, egal wer es war, wir möchten nicht, dass es Ärger gibt. Ich erstatte den, wie viel hat er gekostet? Mittlerweile ist der Schulrat so auf 180, der geht da zum Staatsminister im Kultusministerium und der erzählt ihm das Ganze. Und der Staatsminister sagt: Kollege, der Rektor war es. Sonst hätte er nicht so schnell angeboten, das zu ersetzen. Das heißt, wir haben eine ganze Kette von Menschen hier, die ein reines Gewissen haben. Okay? Ein reines Gewissen ist für uns eigentlich nur so: Wir waren es nicht, wir haben es nicht getan, alles in Ordnung, ich bin mit mir im Reinen. Aber für Paulus ist das natürlich mehr als einfach zu sagen: Ich war es nicht, ich bin mit mir im Reinen. Für Paulus ist das Gewissen eine moralische Instanz, also mehr als nur eine moralische Instanz. Es ist nicht nur einfach die Stimme im Ohr, die uns sagt: Tu das oder tu das nicht. Es ist für ihn, und auch hier habe ich wieder eine schöne Definition gefunden, für ihn ist es das erkennende und handelnde Selbstbewusstsein. Nicht zu kompliziert, oder? Das erkennende und handelnde Selbstbewusstsein klingt ein bisschen abstrakt, will aber nur sagen, das Gewissen ist die Tatsache, dass Menschen in der Regel in der Lage sind, ihr Handeln abzuwägen, zu entscheiden. Dass Menschen sich bewusst sind, dass sie handeln und wie sie handeln und entsprechen. Nun, wie wir es auch definieren, ein schlechtes Gewissen, was ja das Gegenteil ist von einem guten Gewissen, das kennen wir schon. Das haben wir auch öfter. Also irgendwie verfolgt uns das auch ständig. Ich als Pastor habe auch immer wieder ein schlechtes Gewissen, weil ich denke: Ach, das hättest du jetzt noch machen sollen. Oder denjenigen, den hast du jetzt aber vernachlässigt. Oder das, in dem Bereich hättest du mehr machen sollen. Und dann da die Familie, der Familie gegenüber, dem eigenen Empfinden und Weiterkommen gegenüber. Man hat auch immer mal wieder so ein schlechtes Gewissen, ob man wirklich dem entspricht, den Erwartungen der anderen und auch der eigenen. Aber ein gutes Gewissen wird hier genannt als eine Quelle der reinen Liebe. Und es bringt uns näher an das Ziel. Also wie bekommen wir, zweite Frage, wie bekommen wir ein gutes Gewissen? Was falsch gelaufen ist in unserem Leben, das können wir ja nicht mehr verändern. Wir können ja nicht einfach so sagen, das ist jetzt so gewesen. Und da gibt es auch einen hilfreichen Text, den möchte ich nur zitieren aus dem Hebräerbrief, für diejenigen, die sich das notieren wollen, auf Kapitel 9, Vers 14. Da ist die Rede davon, ich zitiere das einfach hier: Um wie viel mehr wird dann das Blut Christi, der sich selbst als Opfer ohne Fehl durch den ewigen Geist Gottes dargebracht hat, unser Gewissen reinigen von den toten Werken, zu dienen dem lebendigen Gott. Also auch hier ist es wieder die gleiche biblische Erkenntnis. Gott schafft nicht nur ein reines Herz, sondern auch ein reines, ein gutes Gewissen. Und es geht in beiden Fällen um den Glauben an die Erlösung durch Jesus Christus. Und zwar, wie sie sich im Alltag des Gläubigen zeigt. Also, machen wir das praktisch aus der Seelsorge. Wenn sich mir Leute anvertrauen in der Seelsorge, dann sagen sie, das und das habe ich getan, das bedrückt mich, das war nicht richtig. Und oft wird auch gefragt, meinst du, Gott kann mir das vergeben? Wie handelt ihr? Ne, ihr seid ja auch Seelsorger, ihr redet ja auch, wir sind ja gegenseitig uns auch Seelsorger. Natürlich sage ich, natürlich kann Gott das vergeben. Vergeben ist Gottes Spezialgebiet. Das kann er am besten. Und es gibt ja immer wieder so Situationen, wo Leute mir sagen, naja, also was ich da gemacht habe, das kann er mir nicht vergeben. Dann sage ich, also mach den lieben Gott nicht so klein. Ne? Der ist gut im Vergeben. Und ich habe noch keinen gesehen, wo er es nicht geschafft hat, das zu vergeben. Und ich spreche das wirklich zu, wir beten dann darum, wir beten um Vergebung. Und dann sage ich das Person und sage, das ist jetzt vergeben. Das ist weg, du hast jetzt ein gutes Gewissen. Du kannst von hier wieder anfangen. Und genau das geschieht ja eben nicht nur in der Seelsorge, sondern in unserer persönlichen Seelsorge, im Alltag, in unserem Glaubensleben. Der Christ, der wirklich mit Gott jeden Tag lebt, der bittet ihn auch um Vergebung. Eigentlich kann man sagen, dessen Gewissen ist maximal einen Tag belastet. Eigentlich. Wenn wir daran glauben würden, dass die Vergebung, um die wir bitten, auch geschieht, wenn wir darum bitten, wie es verheißen ist. Das heißt, wir sind als Menschen, wenn wir im Kontakt zu Gott sind, wenn wir bewusst handeln und das Gewissen als Instanz nehmen, dass wir wirklich bewusst handeln und das auch reflektieren können, sind wir in der Lage, mit einem guten Gewissen durch das Leben zu gehen. Auch wenn wir vielleicht im Handeln nicht immer korrekter sind als die anderen. Aber wir können das lernen. Und das ist das große und erlösende Angebot eines christlichen Lebens, dass man mit einem guten Gewissen durch das Leben gehen kann, weil man das immer wieder übt, abzugeben, die Vergebung auch anzunehmen. Ob das im Abendmahl ist, ob das in der persönlichen Andacht ist. Und das ist für Paulus, wie gesagt hier, eine echte Quelle der Liebe. Menschen, die Liebe weitergeben können, sind die, die das, was sie selber belastet, auch abgeben können. So, und jetzt kommt noch ein letztes, dass das Ziel des Glaubens, also die Liebe, erreicht wird durch ungeheuchelten Glauben. Also ein Glaube, der nicht Scheinglaube ist, kein Aberglaube, nicht verstellt, sondern authentisch. Das heißt, Paulus weiß darum, er weiß sehr wohl darum, dass die Möglichkeit der Verstellung, die Heuchelei, mit steigendem Idealismus zunimmt. Das ist ja so die Beobachtung. Ne? Je mehr jemand von was überzeugt ist, umso mehr ist die Gefahr, dass man das auch nach außen so zeigen möchte. Der Sache müssen wir doch entsprechen. Wir fordern sie doch ein, also müssen wir selber danach leben. Die Gefahr wird immer größer, dass wir dann nur so tun, als ob. Und wir kennen das als Christen. Das Erste, was uns vorgeworfen wird, wenn wir mit hohen Idealen daherkommen, ist, dass gesagt wird, Mensch, ja, guckt sie euch doch an, ne? Die Schnacker. Wenn Leute feststellen, dass wir auch hinter unseren Idealen zurückbleiben. Und bevor wir auf andere zeigen, die uns als Beispiel solcher hanebüchenen Verlogenheit gelten, sollten wir uns selber überprüfen. Und mir geht das oft so, dass ich denke, Mensch, das stört mich dann. Da sagt mir jemand, bete für mich. Ganz konkretes Beispiel. Und dann sage ich, ja, das mache ich, nehme ich mir auch vor. Das nächste Mal, wenn ich Pech habe, fragt die Person mich, hast du auch für mich gebetet? Und mir fällt ein, das habe ich so total vergessen. Also ehrlich gesagt habe ich das überhaupt nicht gemacht. Ich schreibe mir das schon mal auf und so, aber ihr wisst das im Leben, so Sachen rutschen euch einfach durch. Dann habe ich mich schon dabei erwischt, dass ich gesagt habe, natürlich habe ich für dich gebetet, anstatt zu sagen, du, das habe ich vergessen. Aber jetzt werde ich das machen. Das ist ja der Unterschied. Man steht so leicht in der Gefahr, in diesen Dingen, wo man dann selber exponiert wird, entblößt wird, und das hat auch immer mit Scham zu tun, nicht zu heucheln. Mein Vater hat mir mal erzählt, fand ich, ich weiß nicht viel aus seinem Dienst, so, was man so als Kind so mitgekriegt hat am Rand, aber er hat mir mal erzählt, dass er eine besonders hakelige Gemeinderatssitzung hatte. Und da haben sich Leute richtig gezofft, also da ging richtig die Post ab. Ne? Und als es dann am Ende war, dann hat dann der Gemeindeleiter so gesagt in seiner frommen Art und Weise, okay, wollen wir das hier abschließen? Und der Bruder Meier spricht jetzt noch mit uns ein Gebet. Aber mein Vater, der hatte die Galle hier sitzen. Ne? Und da hat er mir gesagt, das war mir so fromm und verlogen. Ne? Dann hat er gesagt, nein, der Bruder Meier, der spricht jetzt kein Gebet. Der nimmt jetzt seine Tasche und geht nach Hause, guten Abend noch. Und dann ist er gegangen. Das war mein Vater. Und obwohl, man kann man so oder so sehen, dachte er, es ist zumindest nicht geheuchelt gewesen. Der war sauer. Und die anderen haben auch irgendwie was dadurch gelernt. Man kann nicht immer einfach nur das Mäntelchen drüber decken. Wenn wir überhaupt diesen Begriff uns angucken, ungeheuchelter Glaube. Und jetzt kommt, ich habe das ja immer so eingebaut, so ein bisschen PISA-Faktor, kennt ihr, ne? Ein bisschen was zum Lernen, was zum Mitnehmen. Habe ich heute ein absolut tolles Wort für euch. Wenn ihr das drauf habt und mal einfach so in der Party-Konversation einfließen lasst, dann seid ihr die Helden, ja? Ihr kennt ja meine Liebe für rhetorische Figuren, für Redewendungen sozusagen. Ungeheuchelter Glaube, das ist ein Hendiadioin. Habt ihr schon mal gehört? Das kann ich buchstabieren. H-E-N-D-I-A-D-Y-O-I-N. Hendiadioin. Kommt aus dem Griechischen, ist ein Riesenwort, wenn ihr das so mal einfach so beiläufig einflechtet. Ne? Gibt es aber ganz oft im Deutschen. Also wenn wir sagen, mit Kind und Kegel, ne? Samt und Sonders, Haus und Hof, dann ist das immer, das eine sagt das andere in Doppelung. Ne? Das ist eigentlich nur damit gemeint. Die Germanisten wissen das natürlich. Und ich habe gedacht, das ist ja eigentlich sowas Ähnliches. Echter Glaube kann doch nur ungeheuchelter Glaube sein. Was ist denn das dann sonst für ein Glaube? Geheuchelter Glaube ist ja eigentlich nur eine Form von Unglaube, oder? Aber wir machen es hier auch praktisch. Das soll ja alles zur Liebe hinführen. Das ist das Ziel. In dieser Gemeinde, und ich habe das schon öfter gesagt, auch in kleineren Kreisen, da ist es mein Ziel und hoffentlich auch unseres, dass die Menschen, die hierher kommen, so kommen können, wie sie sind. Das sage ich immer ganz bewusst. Menschen sollen hier einfach herkommen können, so wie sie sind. Und ich meine das nicht in dem missionarischen Sinn, wie wir es auch öfter hören, nach dem Motto, du kannst kommen, wie du bist, aber wenn du dich nicht in einer gewissen Zeit verändert hast, dann werden wir dich auch freundlich darauf hinweisen. Ne? Ein ungeheuchelter Glaube weigert sich, zwischen Anspruch und Wirklichkeit einen Spagat zu machen. Das heißt, ich träume von einer Gemeinde, in der einer, der auch seit 30 Jahren dabei ist, eine Geborgenheit hat zu sagen, Leute, da gibt es eine Sache in meinem Leben, das ist zwar hier verpönt, aber ich brauche da Hilfe. Ne? Ich brauche da Hilfe. Irgendeine Suchterkrankung zum Beispiel kann man da einsetzen. Ohne, dass die anderen dann abfällig gucken oder sagen, das machen wir hier doch nicht. Sondern die ungeheuchelt ist, dass man eine Atmosphäre haben kann, wo man sagt, ja, ich kann das hier sagen und hier werde ich dafür nicht verurteilt, sondern da wird mir geholfen. Das ist mein Ziel, weil ich glaube, das ist die Liebe, die Paulus meint. Ungeheuchelter Glaube, auch darin ist Timotheus selber uns ein gutes Vorbild. Es muss sich wirklich bei diesem Timotheus um einen hingebungsvollen und beeindruckenden Christen gehandelt haben. Denn im zweiten Timotheusbrief bescheinigt Paulus ihm, ich erinnere mich daran, dass dein Glaube ungeheuchelt war. Eine ehrliche Haut. Jetzt sind wir am Ende. Paulus motiviert hier seinen Mitarbeiter, seinen Kompagnon, seinen Sohn, seinen Mentee, sagt man heute, den Timotheus. Der steht vor einer schwierigen Aufgabe. Er sagt ihm, vergiss niemals, warum wir das machen. Warum wir uns mit diesen Irrlehrern und diesen Schwätzern herumschlagen. Und viele von uns würden sagen, ja, wir machen das, um in den Himmel zu kommen. Das ist für Paulus natürlich auch eine reale Hoffnung, aber keine wirkliche Motivation. Paulus, und man merkt das auch in den Timotheusbriefen, der lebt diese Liebe zu den von ihm gegründeten Gemeinden. Der hat sie lieb, der will sie vor Schaden bewahren, der ist wirklich mit seinem ganzen Herzen dabei. Und deswegen sagt er, Timotheus, warum machen wir uns das? Warum geben wir uns den ganzen Ärger? Warum vermitteln wir diese Botschaft von Gott? Wir machen das wegen der Liebe, die Gott schenkt. Das ist das Ziel. Timotheus erzählt die Geschichte von Jesus und was sie für uns Menschen bedeutet. So erzähle sie so, dass die Menschen die Erfahrung auch machen. Die Erfahrung, ein reines Herz zu bekommen, durchatmen zu können mit einem guten Gewissen und dass der Glaube bei allen Menschen als echt und nicht als gespielt ankommt. Wenn diese Dinge da sind, dann ist Liebe da. Und zwar die Liebe, die Gott für uns vorgesehen hat, dass wir sie schon jetzt erfahren und nicht erst im Himmel. Amen.